Mich beschäftigen in letzter Zeit immer wieder so Gedanken, die sich vor allem auch von dem speisen, was wir mal als dieses Gemeindemodell erkannt haben. Jesus ist in der Mitte und wir drehen uns um ihn wie ein Karussell und wir sind an ihm festgemacht. Ich inhaliere immer mehr diese Gedanken und Jesus hat mich in eine Richtung geführt, etwas zu denken, wo ich noch eigentlich nie eine Predigt drüber gehört habe und ich wage heute mal was Neues. Aber ich glaube, es ist ein bestimmter Moment, den ich einfach auch mal empfangen habe und weitergeben will, ist vielleicht nicht ganz zu Ende heute. Also das ist schon möglich, dass da noch Sachen dazukommen. Vielleicht, wenn ich predige, kommen euch auch Eindrücke und sagen, das möchte ich doch am Schluss einfach noch dazusetzen. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Ich bin da nicht am Ende, ich frage selber danach. Aber um welches Thema geht, möchte ich jetzt mit ein bisschen einer Herausforderung machen. Ich nehme dieses mobile Mikrofon. Ich habe ein Buchstabenrätsel für euch vorbereitet, ein Buchstabensalat. Ihr wisst, was das ist. Da sind die Buchstaben durcheinander geraten und ich habe eine Frage dafür und das darf jetzt der Bernd an die Wand beamern. Und die Frage ist, wie hat Jesus seine Jünger gerufen? Hast du eine Lösung dafür? Wie hat Jesus seine Jünger gerufen?
Rasch.
Rasch, rasch. Das wäre eine Möglichkeit. Rasch, rasch, Jünger, kommt alle her zu mir. Na, ist nicht ganz die Lösung, die ich haben wollte. Ich habe noch eine andere Lösung.
Schachari.
Schar, die Schar der Jünger. Genau, dankeschön. Die Schar der Jünger. Die Schar der Jünger. Jesus hat die Jünger allesamt berufen. Jeder Einzelne ist von Jesus berufen worden und gesagt, dich möchte ich in meiner Jüngerschaft drin haben. Du gehörst dazu. Das war ihm wichtig. Er hat sie handverlesen. Er hat die Jünger ausgesucht. Sie waren ihm wertvoll. Es war ihm nicht egal, wer dabei ist. Er hat ihnen allen einen Platz in seiner Jüngerschaft angeboten. Gab es da noch eine dritte Lösung, Dieter? Die möchte er nicht sagen. Das Wort hat niemand gesagt, obwohl es eigentlich sofort jeder gesehen hat, gell? So, und damit sind wir mitten in der Predigt drin. Wir schämen uns nämlich, wenn wir falsche Lösungen laut sagen. Wir schämen uns, wenn wir das Wort Arsch in der Predigt sagen, wo viele zuhören. Ja, natürlich schämen wir uns davor. Da gibt es was in uns, das hat die Tendenz, sich auch zu schämen. Das sagt man nicht, das tut man nicht. Jesus hätte seine Jünger natürlich nicht so genannt. Jesus hat seine Jünger natürlich nicht so genannt. Er hat ihnen Wertschätzung gegeben. Und eine Kultur von Wertschätzung und Ehre, die hat Jesus um sich herum aufgebaut. Und seine Jünger durften das spüren. Und da gibt es so einen Gegenspieler einfach. Das ist der erste Punkt schon wieder. Ehre hat einen Gegenspieler, einen Gegner. Und der heißt Beschämung. Und darum geht es heute in dieser Predigt. Ehre und Beschämung. Das hat was mit uns zu tun. Darüber bin ich in letzter Zeit gestolpert. Das hat was damit zu tun, was unseren Umgang miteinander verändern kann. Beschämung macht nämlich, dass wir uns zurückziehen, dass wir ängstlich werden. Und wir sind dann damit beschäftigt, irgendwie was zu verstecken. Möglicherweise die Wahrheit zu verstecken. Und Jesus will uns frei machen. Jesus will uns komplett frei machen, dass wir nicht uns von Scham, von Beschämung bestimmen lassen, sondern wir dürfen wissen, wir sind etwas wert in ihm. Hören wir doch bitte zuerst auf Lukas 14, Vers 7 bis 11. Ihr habt das aus der Gute Nachricht Bibel dabei. Da schreibt Lukas mit der Überschrift Kritik an ihrer Selbsteinschätzung. Wer bekommt die Ehrenplätze? Jesus hatte beobachtet, wie die zum Essen Geladenen die Ehrenplätze für sich aussuchten. Das nahm er zum Anlass, sie in einem Bild darauf hinzuweisen, welche Regeln an Gottes Tisch gelten. Wenn dich jemand zu einem Hochzeitsmahl einlädt, dann setz dich nicht gleich auf den Ehrenplatz. Es könnte ja sein, dass eine noch vornehmere Person eingeladen ist. Der Gastgeber, der euch beide eingeladen hat, müsste dann kommen und dich auffordern, den Ehrenplatz abzutreten. Dann müsstest du beschämt auf dem untersten Platz sitzen. Setz dich lieber auf den letzten Platz, wenn du eingeladen bist. Wenn der Gastgeber kommt, wird er zu dir sagen, lieber Freund, komm, nimm weiter oben Platz. So wirst du vor allen geehrt, die mit dir eingeladen sind. Denn alle, die sich selbst groß machen, werden von Gott gedemütigt und alle, die sich selbst gering achten, werden von ihm zu Ehren gebracht. Da geht es um das Thema Ehre und um Rangordnung, um Sitzen und an einem Tisch und ein Hochzeitsmahl. Also ich erinnere mich an unsere Hochzeit, da war es uns ganz wichtig, dass wir Tischkarten hatten. Weil das kann richtig Stress machen, wenn die Leute am falschen... Ihr lacht, ja, das kennt ihr. Und wie man Tischkarten aufstellt, das ist also nicht in einer halben Stunde erledigt. Da gibt es nämlich richtig Konflikte. Oh ja. Und wir konnten bestimmte Konflikte an unserer Hochzeit dadurch vermeiden. Auf diese Idee ist Jesus übrigens auch gekommen. Er vergibt die Ehrenplätze selbst. Und das möchte uns diese Geschichte ein bisschen zeigen. Die Ehre ist eigentlich niemand egal. Die eigene Ehre ist mir nicht egal. Es kann sein, dass uns Ehre ein Stück weit einfach auch genommen wird. Dann werden wir erniedrigt. Wir sitzen so weit oben und dann werden wir erniedrigt. Wir stehen dumm da, da ärgern wir uns. So sind wir einfach auch gemacht, dass wir nicht peinlich dastehen wollen. Wir wollen nicht erniedrigt werden. Manche denken, es wäre vielleicht hilfreich, irgendwie auch besonders geistlich, dass man sich von Anfang an gleich als den Dümmsten und Schlechtesten empfindet und dann kann man wenigstens nicht mehr weiter erniedrigt werden. Aber eigentlich ist das Gott dann auch wieder peinlich. Er sagt, nee, du bist doch mein Kind, so schlecht bist du doch nicht. Nein, 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 komm etwas höher. Ganz unten ist auch nicht dein Platz. Was ist eigentlich Ehre? Ich muss euch was Dummes sagen. Das ist ein Wort, was ich eigentlich so gut wie gar nie verwende. Das Wort Ehre gehört eher zu meinem passiven Wortschatz. Ja, Entschuldigung. Aber das Wort schäm dich, das kenne ich viel besser. Das ist im aktiven Wortschatz. Ja? Und da merke ich, Moment mal, ich glaube, ich bin ein bisschen falsch gepolt. Ob ich da so unterwegs bin, wie mir das Wort Gottes das zeigt. Was ist denn eigentlich Ehre? Also wenn ich nachdenke, Ehre, das sind doch, ja, wir verehren so Idole, so Fußballer, ne? Und Musiker und vielleicht irgendwelche Künstler und sowas. Und die verehren wir, die finden wir ganz toll. Aber ist das Ehre? Wir verehren die nämlich wegen ihrer Leistung, weil sie so wahnsinnig toll sind. Anerkennung für Leistung, ist das Ehre? Das ist nur Marketing. Das ist, wenn die dann nicht mehr gut sind, dann sind die auch nicht mehr zu ehren. Und wir erleben das auch gerade bei Fußballern und bei Fußballtrainern. Und der Jogi Löw ist auf einmal ganz schlecht. Und vorher war er 12 oder 14 Jahre ganz gut. Und dann ist die Leistung oben, ist er ganz gut. Ist die Leistung unten, ist er ganz schlecht. So geht aber nicht jemand in Ehren halten. Nein, die Bibel sieht da was ganz anderes. Das ist eher so kaufmännisch gedacht. Die Bibel zeichnet ein Bild von einer imaginären Festtafel, in der Plätze vergeben werden können. Bessere und schlechtere. Menschen und Dinge bekommen einen Wert, und zwar, wenn sie uns nahestehen. Wer näher am obersten Platz dran ist, der bekommt einen hohen Wert. Was steht uns denn besonders nahe? Wenn wir etwas in Ehren halten, dann setzen wir es in der inneren Sitzordnung weit oben hin. Da sind oft Dinge und Menschen, die uns durch die Güte Gottes gegeben werden. Und diese Dinge und Menschen repräsentieren auch Gottes liebevolle Wirken an uns. Ich zeige euch ein paar unnütze Dinge, die ich in meiner Tasche habe. Sie sind eigentlich zu nichts nütze und doch haben sie für mich irgendwie eine Bedeutung und ich kann ihnen einen Ehrenplatz geben. Das Erste, was ich euch zeigen möchte, ist das hier, ein alter Autoschlüssel. Das Auto gibt es nicht mehr, ist schon verschrottet. Dieses Ding ist völlig nutzlos. Aber ich erinnere mich an diesen schönen metallic-blauen Ford Mondeo. Mit dem bin ich gern gefahren. Und dann haben sie uns zusammengefahren. Der ist uns kaputt gemacht worden. Ist aber unnütz. Trotzdem, mir ist der immer noch was wert. Versteht ihr das? Irgendwie ist das nix und doch viel. Ne? Ein anderes Beispiel. Jetzt, ich bin gespannt auf eure Reaktionen. Jeder hat das. Und ich wette, ihr wisst genau, was ich meine. Ihr habt gelacht. Ich wusste, dass ihr lacht. Das ist auch nicht mein Kuscheltier. Das ist das von meiner Tochter. Weil ich hätte es nicht ertragen, wenn ihr über mein Kuscheltier lacht. Weil das ist mir viel wert. Ne? Das ist jetzt nicht mehr viel Nütze. Und doch so viel wert. Man muss nicht viel erklären, ne? Der ist eigentlich wertvoller geworden, je älter er ist und je länger er nicht gebraucht wurde, ehrlich gesagt. Ist doch witzig. Aber es ist was anderes als ein Fußballspieler, ne? Dann gibt es noch ein weiteres unnützes Ding. Wenn ich das rausfrage, kriege ich richtig Stress, weil ich gesagt habe, es wäre unnütz. Ja? Oh wei. Das ist, vergiss die Blätter hier. Das ist ein unnützes Ding, oder? Ein Hochzeitsfoto. Wenn ich sage unnütz, dann kriege ich natürlich riesen Stress. Ja, aber wozu kann ich es gebrauchen? Es hängt nur an der Wand und ich schaue es an und freue mich. Aber ich kann damit keine Fliege kaputt schlagen. Was soll ich damit tun? Es hängt an der Wand und tut gar nichts. Eine Leistung bringt dieses Bild nicht. Aber es erfreut mich. Versteht ihr, es gibt Dinge, die haben keinen Nutzen, die sind nicht Leistung, aber sie sind uns so viel wert. Und da möchte ich einfach auch den Unterschied zeigen zwischen der leistungsorientierten Gesellschaft und dem, wo uns Dinge etwas wert werden. Ich habe eine Rangordnungsthese zu den Dingen, weil Menschen sind auch viel wert. Und ich kann das jetzt nicht genau aus der Bibel belegen, weil ich keinen richtigen Bibelvers dazu finde, aber ich stelle die These auf, im Reich Gottes bekommen die Menschen vor den Dingen den höheren Wert. Aber Dinge haben auch ihren Wert. Und ich möchte übergehen zu einem Bibelvers aus 2. Mose 20, Vers 12, eins der 10 Gebote. Da geht es auch um Ehre. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Also Ehre ist uns sogar in der Bibel echt auch geboten worden. Ich meine, die 10 Gebote sind jetzt nicht irgendwas, sondern das geht rund um die Welt. Jeder kennt diese Dinge, auch die Nicht-Christen wissen davon Bescheid. Und Ehre und Vater und Mutter ist eines der einfachsten, wichtigsten, klar verständlichsten. Wir wissen, wer gemeint ist und trotzdem ist es manchmal auch, das fällt so unter den Tisch. Ne? Besonders im Umgang mit der älteren Generation spielt Ehre eine ganz wichtige Rolle. Und jetzt die Frage, wie sieht das denn ganz konkret aus? Vater und Mutter ehren. Was heißt das? Heißt das, dass ich alles ganz genauso machen muss, wie sie es immer getan haben? Heißt das, die haben immer und in allem komplett Recht gehabt und ich muss mich nach ihnen richten? Heißt Ehren, dass es alleine darum geht, ihr Lebensgefühl gut zu machen und das ist dann Ehre? Und ich habe es extra so formuliert. Nein, darum geht es nicht. Das ist nicht der Punkt Ehre. Jemanden ehren, und ich komme zurück zu unserem eigentlichen Bibelvers, heißt den Platz erkennen, den Gott ihm zugewiesen hat. An dieser Hochzeitstafel hat Gott einen Platz ausgewählt. Und ich sage, das ist dein Ehrenplatz. Und ich erkenne an, dass du genau auf diesen Platz hingehörst. Gott hat dir diesen Platz gegeben. Diese Ehre hat Gott dir gegeben. Und ich schubse dich nicht von deinem Platz weg und sage, mach mal Platz, hier ist meiner oder ich setze mich höher als dich. Ich nehme meinen Platz und du nimmst deinen Platz. Und Ehren heißt, jemand den Platz zu erkennen, den er von Gott gekriegt hat. Der Gastgeber wollte es so. Für uns alle zusammen bedeutet das, dass wir erkennen dürfen, Gott hat Einzelne unter uns, oft auch nur für eine bestimmte Zeit, weil mit Eltern ist das in der frühen Phase ganz wichtig und nachher treten Eltern auch ein Stück weit wieder zurück, aber vielleicht auch als Gemeinde, wenn wir denken, auch für eine ganz kurze Zeit oder für eine Teilzeit einfach nur, hat Gott Einzelnen eine wichtige Position anvertraut. Gott hat uns dorthin gesetzt. Und was ich tun darf, das ist die Berufung Gottes, auf einen Menschen zu erkennen. Und zu sagen, Gott hat diesen Mensch an diese Position hingesetzt. Das ist sein Punkt. Bei Vater und Mutter ist das auch einfach zu erkennen. Wir wissen, wer Vater und Mutter ist. Und ich darf den Menschen einfach auch darin ehren, dass ich sage, ja, das bist du auch. Da gehörst du hin. Danke, Jesus, für das, was du unter uns tun willst und dass du dafür die richtigen Personen auserwählt hast. Wisst ihr, Jesus ordnet diese Plätze an der Festtafel zu und er macht das und ich ehre Jesus, wenn ich sage, du hast es richtig gemacht. Dieser Aspekt ist wirklich auch wichtig in Hinsicht auf Ehre Vater und Mutter. Und das Prinzip gilt auch für Autoritätsstrukturen, in die Gott uns hineingestellt hat. Gott hat für dich Vater und Mutter eingesetzt. Und wie gut Eltern dieser Berufung in Gottes Plan gerecht werden, ist total unterschiedlich, weil Fehler machen sie alle. Und darum geht es auch nicht, ob jemand es gut oder schlecht oder ganz gut oder nur ganz schlecht. Ich glaube, da die ganz Extremen gibt es vielleicht auch nicht. Sondern dass wir achten, dass das Gottes Plan war. Selbst wenn die Leute, die eingesetzt wurden über uns oder vor uns, selbst wenn sie Fehler gemacht haben. Und sie müssen doch Fehler machen. Natürlich, sie sind doch Menschen. Wenn wir das achten, wenn wir das lernen, lernen wir, was es heißt, jemanden zu ehren und nicht von seiner Leistung ihn abhängig zu machen. Und da ist eine Möglichkeit, jemanden zu ehren, auch wenn es Konflikte gibt, auch wenn es unauflöslich scheinende Konflikte gibt, können wir trotzdem diese Person ehren und sagen, Gott hat dich an diese Stelle hingesetzt und das will ich achten. Viertens, ich ehre, dass jemand Jesus als Mittelpunkt hat und seine Kraft daraus bezieht, wenn er sich um Jesus dreht. Das ist, wo ich immer wieder auf diese Idee von unserem Gemeindemodell schaue und denke, wichtiger als der Erfolg eines Menschen ist doch die Herzenshaltung vor Gott. Ist da echte Liebe zu Jesus? Ist da innere Hingabe, tiefe innere Hingabe? Ehrt jemand Jesus, indem er ihn als die Nummer eins an seinem inneren Tisch hingesetzt hat? Wenn jemand Jesus ehrt, dann kann ich ihm das auch anerkennen. Und sagen, ich sehe, dass ich dich ehren kann, weil du Jesus ehrst. Ich kann das anerkennen. Wenn jemand nah an Jesus dran ist, dann ist er auch weit oben auf der Tafel. Und die andere Frage ist, wie können wir denn schwache Leute ehren? Ich muss echt sagen, dass ich da manchmal auch Schwierigkeiten habe, weil ich doch einfach auch so orientiert bin. Ich schaue halt nach Leistung und nach Sympathie. Und trotzdem merke ich, dass Jesus auch in der Bibel oft sagt, wir müssen auch die Schwachen ehren. Weil Jesus sich zu den Schwachen und Kranken und Armen und Witwen selbst stellt. In Matthäus 25, 40 heißt es, was ihr getan habt, einem von diesen meiner geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Wer ist eigentlich schwach? Das ist übrigens sehr subjektiv, dass ich sage, du bist schwach, weil der andere sagt das zu mir übrigens an der anderen Stelle. Weil Jesus sich zu dem Schwachen stellt, hat derjenige eine Nähe zu Jesus. Und wenn er nah an Jesus dran ist, dann hat er Ehre. Das ist ein komischer Gedanke, der ist mir selbst sehr abstrakt, aber ich glaube, es ist eine tiefe Wahrheit dahinter. Dass wenn ich Jesus ehren will und jemand ist in der Nähe von Jesus, dann kann ich ihn mit ehren, weil Jesus sich zu ihm stellt. Und vielleicht ist das auch ein tiefer Grund, der in meinem Herzen sich erst umkehren muss, dass ich sage, es geht doch eigentlich darum, wer ist nah bei Jesus, wer geht mit Jesus, wer ist bei Jesus, zu wem stellt sich Jesus und das kann ich ehren. Wenn jemand sich auf Gottes Hilfe einlässt, wenn er sich verlässt, sich von Jesus abhängig macht, dann ist das was, was ich wirklich ehren kann, weil er Jesus so nahe ist. Wenn jemand stark ist aus seiner Jesus-Beziehung, also jetzt wieder die Starken, nicht nur die Schwachen, dann kann ich das genauso ehren und anerkennen, ohne darin zuerst seine starke Leistung, sondern sein sich starkes um Jesus drehen. Das ehre ich. Fünftens, durch Korrekturen verliert man vor Gott nicht seine Ehre. Niemand ist fehlerlos und niemand hat immer recht. Niemand ist nur erfolgreich, niemand macht es allen recht und niemand löst die großen und kleinen Probleme dieser Welt. Niemand, weder die Eltern noch die Großeltern, kein Gemeindeleiter, kein Älteste, kein Vorstandsvorsitzender oder was auch immer. Niemand löst das alles. Niemand wird diesen Dingen allen gerecht. Das ist normal. Es kann Konflikte geben und wir müssen uns immer wieder auch korrigieren lassen. Und es gibt auch Konflikte eben gerade auch zwischen Generationen. Und wir haben das auch erfahren und das gehört eigentlich auch mit immer wieder dazu, zu den großen Themen, die sich ständig wiederholen. Die Welt ändert sich und treibt uns an, neue Antworten zu finden, aber auf die gleichen Fragen, die 100 Generationen, weiß ich nicht wie viele, von die Fragen gleich immer die gleichen, jede Generation findet eine andere Antwort und daraus entsteht ein Konflikt. Weil die Welt sich einfach stückweise immer weiter verändert, ändern sich auch immer wieder unsere Antworten, aber unsere Sehnsüchte. Wie gehen wir miteinander um? Wie leben wir in Frieden? Wie kann ich denn Vergebung in meinem Herzen wirklich spürbar machen? Wie funktioniert Gemeinde? Wie können wir die Ehre Gottes sichtbar machen? Das sind eigentlich immer die gleichen Fragen und trotzdem werden sie immer so unterschiedlich beantwortet und auch in Zukunft wieder anders beantwortet werden. Und dann müssen wir manchmal Entscheidungen überdenken und anpassen und überlegen, ist das jetzt eine Fehlhaltung geworden? Haben wir das aus reiner Tradition gemacht? Sind wir eigentlich inhaltlich noch dahinter oder machen wir es nur weiter, weil wir es schon immer so gemacht haben? Wo trennen wir uns von was? Worauf lassen wir uns denn neu ein? Und ich glaube, in einer Kultur, die von Ehre geprägt ist, Nicht von dem Leistungsdenken und von dem, ich bin stolz auf das, was ich erbracht habe, sondern eine Kultur, die von Erik prägt ist, wo ich sehe, das war der Platz, den Gott dir in diesem Leben gegeben hat. In so einer Kultur kann man Verhaltensweisen und Traditionen ändern, ohne dass sich jemand davon erniedrigt fühlt. Ehre ist ja im Reich Gottes keine Frage von Erfolg, sondern von Hingabe. Selbst wenn wir Dinge komplett als Fehler erkennen und echt davon umkehren müssen, so bedeutet das doch nicht, dass wir für das Werk Gottes völlig unbrauchbar sind oder immer waren. Nein, wir können dankbar Gott wirklich Dinge zurückgeben, die er uns einst gegeben hat. Und wir ehren dadurch Gott nicht weniger, sondern sagen, Gott, das hast du uns gegeben, ich gebe es dir zurück und jetzt nehme ich etwas Neues. Und ich glaube, dass wir als Gemeinde an einer Phase angekommen sind, wo wir viele Dinge vielleicht neu tun. Ich merke frischen Wind, ich merke Aufbruch, wir denken über Älteste nach, wir denken über Diakone nach. Und vielleicht hilft es uns zu denken, dass wir uns gegenseitig auch in Ehren halten, das, was vor uns war, was nach uns war. Es hat alles seinen Wert. Und nicht das Neue ist jetzt das einzig Wertvolle und das andere, das war ja gar nichts. Das stimmt doch nicht. Wir werden übrigens aufgefordert, uns mutig ins Licht zu stellen. Das ist auch noch ein Aspekt, der einfach gerade wichtig war. Wir dürfen Fehler und Vergehen offen zeigen und nicht verleugnen, sondern wir dürfen ins Licht stellen und das kann in einer Gemeinschaft untereinander sogar stärken. Lesen wir mal 1. Johannes 1, Vers 7 bis 8. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Sich ins Licht stellen heißt, sich echt von Gott anscheinen zu lassen und zu zeigen, hier bin ich. Ich schäme mich nicht, ich muss es nicht verstecken, aber das, was da ist, ist manchmal gut, manchmal nicht gut. Ich stehe im Licht mit meinen Unvollkommenheiten und mit meinen Dingen, die Gott an mir schon hingebracht hat. Das ist im Licht stehen. Und dann haben wir Gemeinschaft, nicht weil wir sagen, wir haben keine Sünde, sondern weil ich mit meiner Sünde ins Licht mich hineinstelle. Vers 8, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, betrügen wir uns selbst. Natürlich habe ich Sünde. Wenn ihr wüsstet, was in meinem Kopf für Gedanken sind, würdet ihr es nicht toll finden. Ich hoffe, dass ich trotzdem eure Ehre noch akzeptiere und bekommen würde. Und das ist ein Punkt, wo ich glaube, wir dürfen echt dazulernen, Menschen mit Fehlern auch sie zeigen lassen zu dürfen. Da, wo wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft untereinander. Das Blut Jesus, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Jesus will, dass er uns die Sachen wegnimmt, wenn wir sie zeigen. Und wenn wir sie versuchen zu verstecken, in Beschämung, in Nein, das darf niemand wissen, dann werden diese Dinge schlimmer. Wir sind geprägt von Schuldgefühlen. Von, ich muss doch gut dastehen. Ich brauche auch eine Krawatte beim Predigen und ein Sakko. Weiß nicht, wir haben da vieles auch schon abgelegt. Aber dieser äußere Schein, der uns manchmal so wichtig ist, der ist eigentlich gar nicht das Entscheidende, sondern die ehrliche Herzenshaltung, die Hingabe an Gott, dass Jesus uns berühren darf. Das Neue Testament zeigt uns diesen Weg, dass wir vor Jesus Schuld bringen dürfen und nicht verstecken müssen. Und wir müssen nicht so tun, als ob wir alle schon perfekt wären. Verfehlungen dürfen wir zugeben. Ich komme zu einem Punkt, der vielleicht auch sehr wichtig sein kann. Menschen sind keine Maschinen und Verfehlungen sind auch vollkommen normal. Wir entehren niemand dadurch, wenn wir in Konflikten auch ehrlich werden. Wenn wir das ansprechen und sagen, Moment, da ist ein Punkt. Dadurch entehre ich niemand. Vielmehr machen wir uns doch was vor, wenn wir um wunde Punkte einen Bogen machen. Wir halten es vielleicht für höflicher, uns anzulügen. Aber ist das dann Ehre? Ich glaube, wir können eine Balance finden, die dem Licht und der Liebe Gottes gerecht wird. Ich möchte was ganz Praktisches machen. Kostet mich auch ein bisschen Mut. Ich habe begonnen, meine Einstellung auch selber erneuern zu lassen und einzelne Leute nicht in ihren Verfehlungen festzuhalten. Ich bin nicht nachtragend, aber ich weiß schon sehr genau. Und ich merke, dass es mir gut tut, bestimmte Dinge auch mal auszusprechen und zu ehren, wo ich eigentlich in meinem Herzen sonst Bitterkeit und Groll entwickelt habe. Und ich danke der Gnade Gottes, mir bestimmte Punkte gezeigt zu haben. Und ich möchte jetzt einfach auch mal meine innere Haltung ein bisschen ausdrücken und dadurch auch Freiraum gewinnen. Ich möchte einmal jemand ehren, der wirklich auch sehr viel in uns als Gemeinde, als Gemeinschaft hineingesteckt hat. Das ist Lothar Walter. Und ich möchte euch sagen, wie ich über ihn denken will. Dieser Mann hat sicher auch merkwürdige Eigenschaften, die es nicht immer ganz einfach machen, mit ihm umzugehen. Aber unabhängig davon ehre ich, dass Gott ihn auserwählt hat, dieses Kirchenhaus an genau dieser Stelle in Puchheim zu errichten. Das war der Platz, den Gott ihm an dieser Tafel zugeordnet hat. Ja, Lothar Walter, das solltest du tun. Und er war nicht nur fähig, Geld zu sammeln und Stein auf Stein zu bauen. Er hatte auch eine unglaublich starke Leidenschaft für das Reich Gottes. Ihm war Jesus wichtig. Er war ein Missionar. Er drehte sich um Jesus und sein tiefster innerer Antrieb war seine Leidenschaft für Jesus. Und darin kann ich ihn ehren. Selbst wenn dieses Gebäude an der einen oder anderen Ecke vielleicht nicht perfekt ist und ich finde Fehler, natürlich finde ich Fehler, du musst erstmal ein Haus bauen, das perfekt ist. Aber darum geht es doch nicht. Gott hat diesen Lothar Walter an eine Stelle an seiner Tafel gesetzt und er durfte durch seine Gnade dieses Haus bauen. Und dafür darf ich einfach nur Danke sagen. Ich glaube aber auch, dass Gott noch größere Pläne für diese Gemeinde hat und dass es mit diesem nicht zu Ende sein wird. Weil unser Gott ein großer Gott ist. Und wer ist der Nächste, dem Gott einen Platz an seiner Tafel zuweist und sagt, auf dieser Basis geh weiter und mach ein größeres Werk. Jesus hat doch gesagt, ihr werdet größere Werke tun als ich. Was ist denn das für ein Satz damals gewesen? Das ist nicht stolz, dass ich sage, das war zu klein. Das ist Glaube an Gott, wenn ich sage, es wird noch Größeres geben. Und ich hoffe, ich bin wahnsinnig visionär gerade unterwegs, aber ich hoffe, ihr versteht das Anliegen in mir, dass ich nicht, wenn ich etwas Neues mache, das Alte für schlecht oder ich will nichts schlecht machen, ich will es gutheißen und glauben, dass Gott noch größere Dinge tut. Und ich möchte auch diejenigen erwähnen, die seit 20 Jahren oder länger noch in dieser Gemeinde mit aufgebaut haben. Das sind Leute, die haben einen richtig langen Atem. Stellvertretend möchte ich dafür einfach auch Jürgen und Sigrid erwähnen. Annette und Tobias, Fred und Hiller, Edwin und Helga sind nicht da, Sabine und Bernd. Ihr seid so lange dabei. Gott hat euch vor einiger Zeit gemeinsam hierher geführt und euch ins Herz gegeben, als eine Gemeinde gemeinsam hier in Puchheim Gottes Liebe sichtbar zu machen. Ihr habt bei Null angefangen. Und in viel Hingabe und in persönlichem Einsatz mit Liebe und mit manchem Schmerz habt ihr diese Gemeinde aufgebaut. Ihr habt Gott vertraut und seid bei all den Herausforderungen wiedergekommen. Habt euch nicht entmutigen lassen. Und heute steht eine Gemeinde da, die nicht bei Null anfängt. Und diesem Geschenk möchte ich einen Platz reservieren an der Tafel Gottes. Ich möchte das anerkennen und sagen, da war etwas. Und das ist etwas wert. Da ist etwas geworden durch eure starke Gemeinschaft. Vielleicht sieht vieles in der Zukunft ganz anders aus. Und trotzdem ist das, was gewesen ist, so viel wert. Ich bin Gott dankbar, dass ihr euch zur Verfügung gestellt habt, mutig Entscheidungen getroffen habt und dass eure Liebe zu Jesus sich nicht versteckt hat. Mir liegt nicht primär darum, einzelne Menschen hochzuheben. Ich glaube, ihr versteht mich, sondern das Werk Gottes hochzuheben. Wenn wir Erneuerung wollen, hilft es, das Bisherige mit Wertschätzung zu behandeln. Wenn neue Ideen in Undankbarkeit alles Bisherige einfach wegwischen, dann fangen wir wieder bei Null an. Wenn ich das ehre, was gewesen ist, dann kann ich mich draufstellen und aufbauen und etwas Neues, Größeres bauen. Und wenn das wieder geehrt wird, das Reich Gottes kann wachsen, indem wir das ehren, was vor uns war. Eine Kultur von Ehre schafft einfach auch Freiraum und es verringert auch dieses autoritäre Gerangel, wer jetzt recht hat, wer besser war. Darum geht es nicht. Ich glaube auch an die Zukunft einer Gemeinde, in der wir im Licht leben, in der Fehler sichtbar werden dürfen und umso mehr die Vergebung Gottes erlebt werden kann. Wisst ihr, nicht immer haben Leiter den Freiraum verspürt, Fehler und Probleme wirklich einzuräumen. Sie hatten vielleicht Angst, dass sie dafür abgestraft werden, irgendwo isoliert werden, blöd dastehen. Und ich glaube, da haben wir als Gemeinde einfach auch einen Kulturwechsel vor uns, der auch Menschen, die in Führungsverantwortung sind, die hier vorne stehen, die in Leitung stehen, ihnen Fehler ermöglicht, die sie zugeben dürfen. Ich möchte jetzt da gar nicht die Beispiele ausführen. Ich glaube, ihr kommt von allein auf manche Situationen, wo wir Leuten nach Leistung beurteilt haben und ihre Position ihnen geraubt haben. Ich glaube, dass ein solcher Umgang mit Fehlern und Schwäche eine enorme Anziehungskraft hat auf Menschen, die kommen. Das ist missionarisch, weil alle haben ihre Fehler, ihre Schwächen und wollen angenommen werden. Es hat eine enorme Anziehungskraft auf die Menschen und die Liebe Gottes in dieser Gemeinde wird vor den Augen der Welt sichtbar. Anstatt aufeinander herumzudeuten, deuten wir auf die Erneuerung durch das Blut von Jesus. Und damit möchte ich schließen und ich hoffe, ich habe ein kleines bisschen euch von meinem Herzen gezeigt. Und wenn euch was berührt oder wenn ihr noch eine Ergänzung an der Stelle habt, ich bin da selber nicht fertig. Ich könnte mir vorstellen, dass jemand nach vorne kommt und das einfach auch ergänzt. Ich bete. Jesus, wenn wir bald beginnen, uns mit Ältesten neu auf den Weg als Gemeinde einzulassen, dann gib uns die Gnade, aus allem herauszutreten, was uns hindert, dir heute nachzufolgen. Und schenk uns gleichzeitig die Sicht, dass du es bist, der immer am Werk bist, dass du schon vor uns am Werk warst und uns auch nach uns am Werk sein wirst. Wir ehren dich, Jesus, weil du bist das Zentrum und es geht um dich und um deine Größe und werde du immer größer, hier in Puchheim, hier unter uns, hier in unseren Herzen. Amen.